Und das ist die große Lüge dieser Fondsindustrie. Ganz viele Fondsmanager sind sogenannte Indexschmuser, die so nah am Index arbeiten, dass ich sie eigentlich nahtlos durch einen ETF ersetzen kann. Ja, weil sie werden immer schlechter sein, weil sie Kosten produzieren. Und zwar höhere Kosten als ein passives Produkt.
The Portfolio People.
Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen Laden in einer Fußgängerzone. Statt Kleidung oder Schmuck finden Sie dort jedoch Investmentfonds. Verrückt? Genau das dachte sich auch unser heutiger Gast Volker Schilling Anfang der 90er Jahre. Doch gemacht hat er es trotzdem. Heute verwaltet er mehr als 1 Milliarde Euro und mischt die Finanzbranche ordentlich auf. In dieser Folge nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise durch Schillings Karriere. Von Banküberfällen über Kinowerbung für Fonds bis hin zu KI und Kohleinvestments. Bereiten Sie sich auf eine Achterbahnfahrt durch die Welt der Finanzen vor. Und eines kann ich Ihnen jetzt schon versichern. Das Gespräch mit Volker Schilling, dem Mann, der sich selbst als Universaldilettanten bezeichnet, wird garantiert nicht langweilig. Und jetzt geht's zur Werbung.
Seit 2015 bietet unser Haus Edmond de Rothschild Asset Management unseren Anlegern die Blockbuster-Aktienstrategie, den EDR-Fund Big Data, an. Unsere Anleger haben dadurch Zugang zu Investments in einen heute entscheidenden Wertschöpfungstreiber von vielen Sektoren, nämlich Daten. Unser Fonds verwaltet rund 2 Milliarden Euro und investiert global in Unternehmen, die langfristig vom Megatrend Big Data profitieren. Diese agieren zum einen Teil in den Bereichen Datenanalyse und Dateninfrastruktur. Zusätzlich investieren wir in Datennutzer aus dem Gesundheitswesen, Versicherung und Energiedienstleistungen. Innerhalb eines globalen Aktienportfolios investieren wir größtenteils abseits des Kerntechnologiesektors. Unser EDR-Fund Big Data eignet sich als stabilisierende Beimischung zu diesen bestehenden Technologie-Investments. Neugierig? Mehr erfahren Sie auf unserer Website edmond-de-rothschild.com.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Hallo Volker, schön, dass du hier bist. Du bist Gründer der Greif AG. Ihr verwaltet insgesamt 1,3 Milliarden Euro. Eine Wahnsinnssumme. Erinnerst du dich noch an dein erstes selbstverdientes Geld und wofür du es ausgegeben hast?
Ja, da erinnere ich mich noch ganz gut daran, weil ich als Junger, als Teenager tatsächlich immer auf einer Baustelle gearbeitet habe, weil mein Vater selber ist Maurer und Fliesenleger gewesen und mein erstes Geld habe ich immer damit verdient, indem ich als Hilfsarbeiter auf dem Bau gearbeitet habe. Und dieses Geld, was ich da verdient habe, habe ich, wie man das als ordentlicher Teenager macht, für Sachen verprasst, die sozusagen Spaß gemacht haben.
Wie alt warst du da?
Da war ich 14, ja, und habe da sozusagen all die Dinge gemacht, die man als Teenager so macht. Vor allen Dingen dann auch irgendwann die erste Freundin gehabt. Und dann war es natürlich wichtig, dass man ihr auch was zeigen und was bieten kann und wie ihr ausgehen kann. Und dafür sind die ersten Gelder dann auch draufgegangen.
1,3 Milliarden. Fühlt sich das für dich noch irgendwie besonders an oder hast du dich da schon lange dran gewöhnt? Und wie oft stehst du denn selbst noch für deine Kunden am Telefon?
Also ich stehe grundsätzlich immer selber noch am Telefon, weil mir Beziehungen unglaublich wichtig sind. Ich arbeite gerne mit Menschen, ich liebe Menschen und ich bin wahnsinnig neugierig. Also mich treibt immer um, was bewegt die anderen, wo stehen sie selbst gerade? Und das ist übrigens unabhängig vom Geld. Also es ist mir völlig egal, ob einer 10 Millionen verwaltet oder 10 Milliarden verwaltet. Das ist ein Mensch wie jeder andere auch und mit dem kann man genauso sprechen wie mit jedem anderen auch. Und das Thema, wie viel Geld man verwaltet, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Entweder machst du deinen Job richtig und dann hängst du dich auch rein, wenn du nur 10 Millionen verwaltest, oder du machst den eben nicht richtig und dann bist du eh nie so gut, dass dir andere weitere Gelder anvertrauen. Deswegen geht es darum, immer, finde ich, mit Leidenschaft an die Dinge heranzugehen. Natürlich wohl wissend, dass man nicht immer alles richtig macht, aber dass man daraus was lernt und für die Zukunft dann mit den Geldern, die einem anvertraut wird, auch ordentlich umgeht. Und im Übrigen, es ist ein bisschen vielleicht schizophren, das kann einer nicht verstehen, der mit unseren Gelddingen nicht so viel zu tun hat, weil es so nach wahnsinnig viel Geld klingt, aber im täglichen Doing, im Portfolio-Management geht es eher um das Thema, wie verteilt man die Gelder prozentual Und dann spielt es keine Rolle, ob es eben 100 Millionen oder 1 Milliarde sind. Die Ordergrößen sind einfach andere. Aber das fällt einem dann tatsächlich irgendwann gar nicht mehr auf, wie viel Geld man eigentlich bewegt, wenn man so viel verwaltet.
Das habe ich auch schon öfter gehört. Gleichzeitig hinter vorgehaltener Hand sagen dann einige, ja okay, wenn man für 100 Milliarden zuständig ist, macht es doch nochmal einen anderen Druck, wenn es sehr rot wird. Aber das vielleicht auch bei jedem anders. Aber gehen wir mal zwischen den 1,3 Milliarden jetzt und den ersten Mark für deine Freundin zurück auf deine Anfangstage in der Finanzbranche. Erstmal vielleicht Hand aufs Herz, wolltest du schon immer die Finanzwelt erobern oder gab es auch mal einen Plan B?
Nein, ich wollte, wie oft in meinem Leben, die Frage, was machst du, welche Wege wählst du, in welche Richtung gehst du? Und nach meinem Abitur war für mich erstmal klar, ich wollte nicht sofort ins Studium gehen, also erstmal eine Ausbildung. Und mich hat einfach fasziniert, cool zu sein und Anzüge zu tragen. Und das war in der Finanzbranche einfach nur mal der Weg damals, das zu tun. Und deswegen bin ich zu einer klassischen Bankausbildung gekommen.
Die trägst du ja bis heute noch gerne, die Anzüge.
Die trage ich sehr, sehr gerne. Und ich finde auch, es gehört eine Art Stil vielleicht auch dazu, am Markt aufzutreten. Und da gehören für mich beispielsweise eben auch bis heute Anzüge oder eine gute Kleidung auch dazu. Aber damals als junger Mensch in die Finanzbranche zu kommen, das war unglaublich faszinierend. Und natürlich war man, muss man auch dazu sagen, als Auszubildender bei der Bank, ich war damals bei der Deutschen Bank, sehr schnell ernüchtert, dass doch nicht alles so ist, wie man aus Filmen vielleicht kennt oder wie man sich das Thema Wertpapier und Börse vorstellt. Weil als allererstes ist der schnöde Schalter erstmal da und man füllt Überweisungsbelege aus oder bearbeitet irgendwelche Buchungslisten, die mitnichten so spannend waren wie das große Thema, ich bin jetzt an den weltweiten Börsen unterwegs. Aber da lernt man die Grundlagen und das ist ja etwas, was häufig immer noch bis heute der Fall ist, dass man viele Dinge, die man später dann vielleicht als Experte, als Spezialist kann, nicht ausführen könnte, ohne dass man erstmal ein gutes Fundament oder die Grundlagen dafür hat.
Es ging ja los bei der Deutschen Bank in München, wie du gerade gesagt hast. Verrätst du uns deine lustigste Erinnerung an diese Zeit, wenn du sagst, es war nicht alles, wie man sich's erwartet hat?
Ja, das erzähle ich sehr gerne. Es ist ja so, dass man in der Ausbildungszeit ja durchaus in verschiedenen Filialen arbeitet, um einfach verschiedene Dinge auch kennenzulernen. Und ich hatte tatsächlich das Erlebnis einer sehr resoluten Kassiererin, die die Kasse dieser Filiale gemacht hat und die tatsächlich einen Bankräuber allein durch ihre Präsenz und den Satz, hör zu, verdirb dir nicht dein ganzes Leben, steck das jetzt wieder ein und geh, dafür gesorgt hat, dass es keinen Banküberfall gab. Während alle geschockt waren und sie sozusagen diesem jungen Mann vielleicht sogar sein ganzes Leben, ich weiß es nicht, ob er danach noch auffällig wurde oder nicht. Er wurde, wie gesagt, nicht gefasst dann, aber das vereitelt hat. Und das fand ich in dem Moment natürlich nicht das lustigste Ereignis. Das war eher, ja, vielleicht sogar ein bisschen schockierend in dem Moment. Aber so in der Retroperspektive betrachtet war das natürlich schon ein unglaublich, ja, verrücktes Ereignis.
Die ist auf jeden Fall in die Schule des Lebens gegangen.
Ja.
Du hast Anfang der 90er nach deiner Bankzeit dann einen der ersten Investmentfondshops gegründet in der Fußgängerzone in Mannheim. Ich stelle mir das jetzt vor wie so ein O2-Laden, nur dass ich da Fonds kaufen konnte. Also da konnte man nicht nur Deka oder Union sich kaufen, sondern damals über 400 Fonds. Du hast die Menschen in der Fußgängerzone beraten, welche Fonds sie kaufen sollten, von welchen sie vielleicht lieber die Finger lassen. Du warst damals, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, 22. Jetzt mal ganz ehrlich, würdest du heute, wenn du durch die Einkaufspassage in deiner Stadt schlenderst und in so einen Laden kommst, würdest du auf dein damaliges Ich hören?
Das ist eine spannende Frage. Ich wäre zumindest neugierig und würde es mir anhören. Anhören heißt ja noch nicht darauf hören, ja? Das ist schon mal ein Unterschied. Und es war damals übrigens genauso. Also wir haben Anfang der 90er Jahre angefangen, weil es überhaupt möglich war durch Veränderungen des Kreditwesengesetzes, dass man Fonds außerhalb von Banken sozusagen anbieten darf. Und wir waren so naiv, damals zu glauben, wenn wir sozusagen einen Shop aufmachen, also wirklich in der Fußgängerzone, mit Fensterfront und so weiter, dass dann Menschen reinkommen und sich überlegen, oh, da gibt's Fonds, da kaufe ich mir vielleicht welche.
Da warst du ernüchtert, dass das nicht so war.
Ja, wir hatten zwei Irrtümer. Erstens, Fonds war nicht etwas, was die Deutschen kannten oder geschweige denn sich überhaupt beschäftigt haben mit der Geldanlage.
Ist bis heute nicht anders, ja.
Es hat sich nicht viel verändert, leider, ja, muss man dazu sagen. Und das Zweite ist, will ich mich in Geldanlagedingen in einer Fußgängerzone mal so im Nebenbei beraten lassen, dass ich wie ich mein Geld anlege. Also um es kurz zu machen, um die Geschichte vielleicht auch noch schnell zu erzählen, Wir hatten nach einem Jahr eigentlich das Budget, das wir uns als Startup gegeben hatten, ausgegeben. Es war weg. Und wir waren am Überlegen, wie wir eigentlich den Fonds Shop, so hießen die damals, auch wieder abwickeln. Als damals Stiftung Warentest, Finanztest im November 95 Fondshops getestet hatte und wir Testsieger wurden.
Dann brummte der Laden.
Und danach war tatsächlich der Laden voll. Da kamen die goldenen 90er, würde ich mal sagen. Telekom-Aktie, ja, Technologieblase damals. Die Hütte war voll. Ich habe dann wirklich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Beratungen am laufenden Band gemacht. Von morgens um 8 durchgängig bis 18 Uhr habe ich Menschen beraten, wie sie ihr Geld in Fonds anlegen. Und zwar nach dem Motto, der Nächste bitte. Und dann wurde da, und das muss man sich ja auch noch überlegen, damals gab es noch die technischen Hilfsmittel nicht und auch die Lagerstellen nicht. Das heißt, wenn damals einer ein Portfolio hatte mit 10 verschiedenen Fonds von DWS, Fidelity, Pioneer, wie sie auch alle hießen, dann musste der 10 verschiedene Depots eröffnen, um diese Fondsanteile zu kaufen. Und meine Arbeit bestand darin, 10 Anträge auszufüllen, 10 mal Unterlagen aussendigen, das Ganze zusammenzufassen zu einem einheitlichen Portfolio und dann künftig auch darüber zu berichten und über die Wertentwicklung zu rapporten.
Okay, dann zwei Fragen dazu. Das erste ist, bevor Stiftung Warentest getestet hatte und ihr das Geld mit vollen Händen rausgeballert habt, da gab es auch Kinospots, wenn ich das richtig recherchiert habe. Was kam da für ein Spot?
Erzähl mal. Hast du gelesen?
Ja. Erzähl mal.
Wir kamen auf die irre Idee, wir machen Kinowerbung. Ja, wir wollten ja hip sein als Startup und dachten wir, ja komm, wir gehen hier in die örtlichen Kinos, weil wo kann man, man muss ja überlegen, wo geht man örtlich, also wir waren ja regional, wir wussten ja, dass Leute reinkommen mussten zu uns, wir waren in der Fußgängerzone, das Kino war in der Nähe, also dachten wir, es wäre eine total coole Idee, wir würden Kinowerbung machen und haben dann eine Agentur engagiert, die sozusagen dann Spots produziert hat nach dem Motto, was sind überhaupt Investmentfonds, warum sind die so geil und warum sollte man sich darüber beraten lassen und jetzt gibt's vor Ort auch einen Fondshop in ihrer Stadt und da sollten sie hingehen. Ich glaube, es kam kein einziger wegen dieser Kinowerbung.
Ich wollte gerade sagen, was haben denn deine Eltern gesagt, als du denen von der Idee erzählt hast, einen Fondshop zu machen? Und was haben die gesagt, dass du das für eine gute Idee gehalten hast, irgendwo zwischen Popcorn und Titanic schnell über Investmentfonds aufzuklären?
Also, da meine Eltern beide mit dem Thema Finanzen oder mit der Finanzwelt gar nichts am Hut haben, haben sie eigentlich immer darauf vertraut, dass das, was ihr Sohn da gerade wieder macht, was der vielleicht für eine verrückte Idee hat oder in welchem Bereich er sich gerade aufhält, dass das am Ende gut werden wird. Und sie hatten ja auch recht behalten. Es war ja letztlich dann eine riesige Erfolgsstory mit den ursprünglichen Anfangsschwierigkeiten. Und es hat mir bis heute, und das finde ich, das darf man auch nicht vergessen, weil viele sich gerne auch in dem Glanz ihres Erfolgs oder in den tollen Ergebnissen, die sie haben, sonnen. Man darf nicht vergessen, die unterschätzte Rolle des Glücks auch bei seinem eigenen Berufsweg, aber auch an den Kapitalmärkten. Vieles, was heute als Können verkauft wird, ist teilweise womöglich nur Glück gewesen. Oder wie Nassim Taleb das mal formuliert hat, Narren des Zufalls. Also auch der Zufall spielt oft eine Rolle, wie beispielsweise hier bei uns dieses Ereignis, dieses Stiftung Warentest.
Da ist was Wahres dran. Nach der Anekdote, du hast ja auch die Anteile verkauft, später folgten 10 Jahre in der Performance AG. Wenn du da eine Sache rückblickend anders machen könntest, was wäre das?
Ja, ich muss dazu sagen, die Performance AG war vorher der Performance Fonds Center, das war der Fonds Shop.
Ah, okay.
Ja, wir haben dann die AG draus gegründet, wir haben dann angefangen, neben der reinen Fondsberatung und Fondsvermittlung eine Fondsvermögensverwaltung aufzubauen.
Also wurde das Geschäft erweitert.
Genau, so ist es. Ich habe dann auch noch eine Honorarberatung aufgebaut, bin selbst Honorarberater auch gewesen und wir haben dann das ganze Spektrum von Fondsvermittlung, Fondsberatung, Fondsvermögensverwaltung und Honorarberatung in einer, wenn du so willst, Wertschöpfungskette aufgebaut. Das war übrigens aber auch der Grund, warum ich am Schluss ziemlich ausgebrannt war, weil ich alles gemacht habe in diesem Bereich und irgendwann der Punkt, dass du womöglich alles gar nicht mehr schaffen kannst und es eine Zeit lang dauert, bis du dir das selbst auch eingestehst, dass du vielleicht alles gar nicht mehr im Griff hast. Und dann vielleicht auch eine Entscheidung treffen musst, was von all dem will ich eigentlich überhaupt noch machen.
War das die Krise, die dich auch rückblickend am meisten geprägt hat?
Ich glaube, man muss bei Krisen unterscheiden, berufliche Krisen und vielleicht private Krisen, die es gibt. Die größte berufliche Krise, die ich erlebt habe, war tatsächlich das Platzen der TMT-Blase, also Technologie, Multimedia, Telekom-Blase im Jahr 2000. Weil ich das Unternehmen damals in Mannheim ja von 94 bis 2000 mit aufgebaut habe und das für mich der erste große Marktschock dann überhaupt gewesen ist. Und der war sehr heftig. Das muss man auch nochmal sagen, allein der DAX hat über 70% an Wert verloren zwischen 2000 und 2003 oder fast 70%. Und das ist schon ein Ereignis, das sich viele heute kaum noch vorstellen können, dass es solche langen Phasen gibt von Verlusten. Und dann brauchten wir ja nochmal 5, 6 Jahre, um überhaupt wieder diese Verluste dann auch auszugleichen. Und das ist schon ein Ereignis, das mich sehr geprägt hat, das auch dann mein Leben bestimmt hat in der Form, dass es nicht ausreicht, nur gute Fonds zu finden und die miteinander zu kombinieren, sondern dass es auch darum geht, unterschiedliche Strategien zu finden und sich Gedanken zu machen über das Risiko, das auch in einem Gesamtportfolio schlummert, selbst wenn man es nicht sieht. Und das, würde ich sagen, war das größte berufliche Ereignis, was auch dazu geführt hat, dass ich 2004 meine Unternehmensanteile damals verkauft habe, um mein neues Unternehmen in Freiburg dann im Breisgau zu gründen, was sich ausschließlich dann auf das Thema Asset Management, Fondsmanagement konzentriert hat, aus dieser Erkenntnis der vorherigen Jahre, dass es auch darum geht, auf das Geld der Anleger aufzupassen, nicht nur, wenn es gut läuft an den Börsen.
Warum der Name Greif?
Ja, also ich habe das Unternehmen gemeinsam mit meinem Partner Edgar Mitternacht gegründet. Und es war damals eigentlich üblich, oder viele Vermögenswalter haben zu dem Zeitpunkt alle immer ihre Namen in den Firmierungen gehabt.
Schilling und Mitternacht wäre dann die logische Wahl gewesen.
Genau, und ich wollte aber ein Unternehmen schaffen, was zeitlos ist und was unabhängig ist von den Gründern irgendwann einmal. Und dann fand ich es damals schon kontraproduktiv, wenn man dann seinen Namen dort reinsetzt. Und wir haben lange überlegt, was wäre denn ein guter, knackiger, kurzer Name, der nicht unbedingt auch so ein Anglizismus ist, der aber schnell auch zu einem Brand werden kann. Und da wir in Baden-Württemberg waren, und wenn du das Wappen Baden-Württembergs dir einmal anschaust, da wirst du diesen Greif sehen, der dieses Wappen festhält. Und der Greif steht ja auch für Verlässlichkeit, für Bodenständigkeit. Und das sind so Attribute, die wir auch für das Unternehmen wollten. Und wir den Namen Greif einfach dann auch sehr präsent fanden. Und als kleine Anekdote an der Stelle noch, damals gab es auch einen großen, bekannten Deutschen mit einer britischen Firma, die hieß Griffin. Das englische Wort für Greif. Und er war damals sehr erfolgreich, Jürgen Kirsch sein Name. Und wir dachten, das wäre doch auf Deutschland übertragbar. Und Greif wäre ein Name, der wirklich gut haften bleibt. Und wenn ich das noch mal sagen darf, das ist wirklich ein Brand geworden. Ich glaube, die Greif kennt man in der Fondsbranche, in der Fondsindustrie. Und dass es gut ist, zeigt mir immer die Tatsache, dass ich oft angesprochen werde, nicht als Herr Schilling, sondern als Herr Greif.
Ja, sehr gut. Ja.
Und dann sage ich immer, macht nichts, Frau Fidelity. Ja, ich heiße Schilling, aber es ist vollkommen, das zeigt mir, dass dieser Brand auch wirklich trägt.
Ja, das Investment bin ich noch nicht, aber kann ja noch kommen. Zu deinem Greif-Kosmos gehört auch die Greif Research. Das hast du doch einen Anglizismus reingebracht.
Ja.
Mit denen wir ja bei Das Investment, so viel Transparenz muss sein, auch eine Kooperation haben. Ihr erstellt auch neben unseren Fondsrankings, den Fonds der Woche und Co., auch vierteljährlich eine Fondsmanager-Studie, wo ihr sehr tief reinguckt in die ganze Branche. Verrätst du mir bzw. uns, welche Erkenntnis dich da am meisten überrascht hat in den letzten Jahren?
Ja, das sage ich dir. Vielleicht noch was zu Research an sich. Es ist so, dass wir heute von diesen Geldern, die wir verwalten, ein großer Teil Fund-of-Fund-Business ist. Also wir verwalten 500 Millionen circa in Dachfonds. Und da muss man ja eine Expertise entwickeln, wie wählt man Zielfonds aus, also wie analysiert und bewertet man Investmentfonds an sich. Das ist der Grund, weshalb es das Greif Research Institute gibt, wo wir uns darauf spezialisiert haben, Investmentfonds zu analysieren. Und zwar vielleicht mit einer etwas eigenen, ungewöhnlichen Art. Wir haben eine qualitative Analyse, die wird beispielsweise auch publiziert. Wir sind Herausgeber seit 2001, also über 20 Jahre, einer Publikation, die heißt Der Fondsanalyst. Und wir haben eine quantitative Analyse, in der wir sozusagen die Qualitäten des Fondsmanagers zerlegen. Und wir haben eine ganz besondere Analyse, die ich 2007 eigenhändig ins Leben gerufen habe. Das ist diese Studie, die du ansprichst, die darauf abzielt. Und das ist etwas, was vielleicht damals noch ungewöhnlich war, aber heute eigentlich heftig diskutiert wird, nämlich die Messung von Aktivität eines Fondsmanagers. Wir beide wissen ganz genau, was ein passives Investmentprodukt ist. Wie das funktioniert. Da gibt es einen Index und der Fonds kopiert diesen Index 1:1. Aber wir haben es bis heute in der Fondsindustrie nicht geschafft, eine Definition zu haben, was ist denn eigentlich ein aktiver Fondsmanager? Wie messe ich denn Aktivität? Wir tun immer noch so bis heute. Alles, was ein Fondsmanager hat, wäre ein aktiver Fonds. Und das ist die große Lüge dieser Fondsindustrie. Ganz viele Fondsmanager sind sogenannte Indexschmuser, die so nah am Index arbeiten, dass ich sie eigentlich nahtlos durch einen ETF ersetzen kann. Ja, weil sie werden immer schlechter sein, weil sie Kosten produzieren. Und zwar höhere Kosten als ein passives Produkt. Also diese Indexschmuser, die wollte ich eigentlich raushaben, wenn ich aktive Fondsmanager beurteile. Und du hast nach meiner wichtigsten Erkenntnis gefragt, dieser Studie. Ich habe sie 2007 ins Leben gerufen, 2012 haben wir sie nochmal professionalisiert. Seitdem publizieren wir sie auch jährlich. Und in dieser Studie haben wir ganz kategorisch angefangen, über 150 verschiedene Peer Groups die Aktivität von Fondsmanagern zu messen. Wir sind also die einzige Studie am Markt, die überhaupt Aktivität misst. Um dann zu gucken, von denen, die wirklich aktiv sind, wie viel von denen schaffen es denn überhaupt, dauerhaft den Index zu schlagen? Weil die landläufige Meinung, die wir auch immer wieder hören, die du hörst, die ich auf Panel-Diskussionen höre, ist, 80% aller Fondsmanager schlagen den Index nicht. Und mich hat dieser Satz immer gestört. Erstens mal fand ich es doof, alle Fondsmanager in einen Topf zu werfen, egal ob der japanische Aktien oder europäische Nebenwerte managt. Das war das eine. Und das andere war, was heißt denn aktiv eben? Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich diese Aktivität messen? Das machen wir heute. Und jetzt kommt die wichtigste Erkenntnis, der du gefragt hast, ist, es gibt Peer Groups. Wenn du da wahllos in diese Peer Group reingreifst, da sind beispielsweise 300 Fonds drin und du greifst da rein, völlig zufällig, dann hast du dieses Ergebnis, leider 80% dieser Fonds schlagen den Index nicht. Wenn du aber, und das ist der Kern unserer Studie, alle aussortierst, die gar nicht aktiv sind, die so semi-aktiv sind, die so nah am Index arbeiten, ja, die den, im Englischen heißt es Index-Hugger, das deutsche Wort Index-Schmuser klingt ein bisschen charmanter, wenn du die alle aussortierst, dann bleiben vielleicht noch von den 300, 150 übrig oder so. Und wenn du dann wahllos reingreifst und schaust, wie hoch ist dann die Chance, dass du den Index schlägst, dann gibt es Peer Groups, da dreht sich dieses Verhältnis sogar um. Das heißt, dann hast du eine 80-prozentige Chance, einen Fonds zu finden, der den Index dauerhaft schlägt. Und das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie, die mir nämlich gezeigt hat, es gibt Peer Groups, da ist es allemal besser, einen ETF zu kaufen. Und es gibt Peer Groups, da würde ich immer auf einen aktiven Fondsmanager setzen.
Ja, sehr spannend. Wir nennen es bei uns mal am Index kleben. Unser Honig, den wir letztes Jahr rausgebracht haben von das Investment und Private Banking Magazin, war auch der Slogan, klebt garantiert nicht an der Benchmark. Das nur so nebenbei. Du teilst dein Wissen ja sehr gerne. Du bist auf Social Media unterwegs, in eigenen Formaten. Ihr habt die Greifbar und Co. in Podcasts wie diesen. Gab es da auch mal eine Situation, in der du dachtest, okay, das hätte ich jetzt besser für mich behalten?
Ich weiß nicht, selbst Dinge, wo ich denke, das hätte ich für mich behalten sollen, haben im Nachhinein oft vielleicht sogar eine Wirkung gehabt, die gar nicht so schlimm gewesen ist. Vielleicht wie ich befürchtete oder natürlich ist es immer schwierig, wenn du Prognosen beispielsweise abgibst, weil es immer irgendeinen gibt, der irgendwann mal sagt, Edge, das war nicht der Fall, wohlwissend, und das weiß ich ja auch, dass Prognosen immer eine Wahrscheinlichkeit nur haben, ob sie eintreten oder nicht, und dass man auf keinen Fall immer richtig liegen kann in diesem Fall. Private Dinge, ja, ich habe mich nie so weit rausgelehnt, dass ich nicht dahinter auch stehen würde, was ich da gesagt habe, und das gilt bis heute. Ich bin ein offener Mensch, weil ich diese Neugier habe, auch andere kennenzulernen, bin ich auch bereit, selbst gerne viel von mir zu teilen. Und ich glaube, es ist auch bis heute so, dass Menschen, wenn sie Geld anlegen, natürlich ein gutes Produkt haben wollen. Sie wollen, dass es gut performt, dass es besondere Eigenschaften hat oder Themen abdeckt, die sie wünschen. Aber sie wollen auch einen Fondsmanager haben, dem sie vertrauen, den sie vielleicht kennen, den sie auch einschätzen können, seine Glaubenssätze kennen, wissen, wo was steht er, was für Werte hat er. Und da gehört es nun mal dazu, dass man darüber eben auch spricht, wohl wissen, dass man es nicht allen recht machen kann. Aber damit muss man einfach leben können.
Wenn du schon so schön über Prognosen sprichst, dann lass uns da doch mal hingehen. Wenn du eine Glaskugel hättest, was würdest du dir für die Branche mit Blick auf die nächsten 5 bis 10 Jahre angucken? Welchen Bereich?
Also ich bin ja ein großer Freund von Dingen, wo keiner hinguckt. Also von Themen, die eher so out of favor sind, die keiner mag gerade, die eher ein bisschen schwierig sind.
Offene Immobilienfonds.
Ja, wobei die ja noch nicht am Ende sind sozusagen. Wenn du mal guckst, wir hatten ja schon mal so eine Krise bei den offenen Immobilienfonds. Ja, das hat 2005 angefangen, damals mit dem Grundbesitz Invest. Dann ist das in der Finanzkrise damals 2007 kulminiert und hat dann riesige Verluste bei offenen Immobilienfonds erzeugt. Wer damals auf den Tiefpunkten dann investiert hat, konnte bis heute wieder mit den offenen Immobilienfonds tolle Erträge erzielen, leidet aber jetzt wieder. Und das ist das Kuriose unter den gleichen Themen, nämlich ich verpacke ein illiquides Investment in ein vermeintlich liquides Produkt, habe dann aber doch irgendwie die Probleme, wenn plötzlich viele raus wollen, dass die Bewertungen, die ich vielleicht gemacht habe, dann vielleicht auf dem Buch ganz gut aussehen, aber in der Realität nicht realisierbar sind.
Das stimmt. Manchmal ist das ein bisschen wie im Riesenrad in der Branche. Es dreht sich und dann müssen wir wieder am Anfang
kommen. Genau.
Aber wenn du auf die unbeliebten Sektoren mal schielst, welche findest du denn mit Blick auf die kommenden 10 Jahre spannend als Investment?
Ja. Also da muss man unterscheiden. Was finde ich spannend und was sind unbeliebte Sektoren? Das muss ich ja nicht zwangsläufig decken in dieser Form.
Stimmt.
Reden wir mal über unbeliebte Sektoren. Alles, was mit beispielsweise Kohle zu tun hat, also klassische Steinkohleförderungen, Minen. Wenn ich mir die ganzen Unternehmen in Australien, in Kanada anschaue, dann sehe ich dort, dass die Kurse im Keller liegen oder zumindest mal nicht hochstehen, dass diese Werte aber Umsätze haben wie selten zuvor, weil weltweit wird mehr Kohle verbraucht als jemals zuvor.
Mitunter zahlen die sogar Dividende.
Jetzt kommt der nächste Punkt dazu. Die verdienen sich also, um es mal salopp zu sagen, dumm und dämlich gerade, haben aber so viel Geld dadurch plötzlich in der Kasse, dass sie überlegen müssen, was mache ich damit? Und dann fangen die plötzlich an, was in der Vergangenheit so gut wie nie vorkam. Sie zahlen Dividenden, schütten also das Geld aus. Oder sie machen tatsächlich auch Aktienrückkaufprogramme und sorgen dafür für Wertsteigerungen. Und gleichzeitig haben sie einstellige KGVs. Ja, einstellige KGVs bis hin zu zweistelligen Dividendenrenditen teilweise. Und da muss ich als professioneller Anleger sage ich, das sind spannende Werte. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, brauchen wir gar nicht drüber reden, kann ich die Dinger nicht kaufen. Also wenn ich einen Nachhaltigkeitsfonds...
Zumindest für die klassischen ESG...
Wenn ich den Regeln der Taxonomie und der Offenlegungsverordnung folge, darf ich es nicht anfassen.
Fairerweise muss man schon sagen, wie die ganzen Solarpaneele ohne Rohstoff entstehen, das hat mir noch keiner erklärt, aber das ist ein anderes...
Das ist sogar ein sehr streitbares Thema, mit dem ich sehr gerne auch streite auf Podiumsdiskussionen, weil ich das genauso empfinde wie du auch.
Aber das ist sicherlich eine eigene Podcast-Episode.
Genau, das machen wir nochmal separat. Aber ich sehe, das ist eine ungeliebte Branche aufgrund dieser ESG-Kriterien, aufgrund des nachhaltigen Umbaus unserer Gesellschaft. Ich sehe aber, die verdienen noch viel Geld, die wachsen sogar noch. Also insofern ist das eine interessante Sparte, die ich sehe. Gilt in Teilen auch für Öl. Also auch bei Öl haben wir Ölförderungen auf gigantischen Hochs und Nachfrage nach Öl ist nach wie vor da und ist auch nicht fallend in dieser Form, sodass ich auch da noch Firmen sehe, die ich ganz spannend finde in diesem Sektor. Dann hatten wir natürlich jetzt auch gerade die letzten Tage mit diesem Japan-Rücksetzer, sieht man, es gibt immer wieder auch Gelegenheiten. Beispiel japanische Aktien war aber vor einem Jahr noch stärker und deutlicher der Fall, als wir das aktuell sehen, also auch ein Bereich, der eigentlich jahrelang ungeliebt war, den keiner haben wollte, den man sich mit Sicherheit auch einmal anschauen konnte. Versorger, für mich auch so ein schönes Beispiel aktuell. Ja, so eine E.ON mal als Beispiel zu nehmen oder auch eine RWE oder auch eine NextEra in den USA. Das sind Unternehmen, die waren teilweise deswegen nicht so geliebt, weil sie gelitten haben unter diesen Energiekrisen, die wir gerade gesehen haben. Aber wenn man sieht, allein was KI und was diese ganzen Cloud-Farmen an Wachstum zeigen und was die für Energieverbrauch haben, also die Nachfrage nach Energie und auch die Zuleitung dieser Energie, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die so weiterhin billig auf diesem Level bleiben werden, sondern das sind spannende Themen. Und dann sind wir auch schon bei dem Thema, was ich gerade gesagt habe, die Unterscheidung, was ist vielleicht ungeliebt, was ist deswegen interessant und was ist ein Zukunftsthema für die nächsten Jahre. Und da ist natürlich das Thema KI nicht wegzudenken. Und es ist gleichzeitig aber auch ein Hype-Thema. Und das macht es ja so schwierig, weil wir wissen, in solchen Phasen, wo es Hype-Themen gibt, wo plötzlich unheimlich viele Firmen plötzlich alle KI irgendwie sich auf die Fahne schreiben, werden nicht alle überleben am Ende des Tages.
So wie die ganzen Blockchain-Firmen vor ein paar Jahren.
So ist es. Wobei man bei den Blockchain-Firmen, also zum Thema Krypto und Blockchain, muss ich dazu sagen, das war für mich kein Megathema. Das war nicht ein Thema, was über ein ganzes Jahrzehnt oder womöglich länger tragen wird. Das ist anders bei KI. KI ist, sehe ich, eine ähnliche Revolution, wie wir mit der ganzen Computerisierung oder das Internet erlebt haben, ist KI ein langtragendes Thema. Woran mache ich das fest? Das kann man ziemlich gut festmachen an der Forschung. Wenn man sich also universitäre Arbeiten anschaut, wie häufig werden gewisse Themen eigentlich in Publikationen, vor allem in akademischen Publikationen, in universitären Arbeiten aufgegriffen, dann hätte man schon sehen können, dass das Thema Blockchain oder auch Krypto ziemlich spärlich akademisch behandelt wird und aus meiner Sicht eben daher nie getragen hat, um das wirklich über eine Dekade zu heben, während das Thema KI eines der häufigsten Themen auch in der akademischen Forschung tatsächlich ist. Und das sind immer gute Signale, dass es wirklich ein interessantes Thema ist, das lange trägt. Das Problem bei diesen Themen ist, ähnlich wie vor 120 Jahren die Industrialisierung oder auch die Autoindustrie, es gab damals 300 Autofirmen. Ja, heute haben wir vielleicht noch zwei Hände voll, die am Markt tätig sind. Und das haben wir auch im Bereich des Internets erlebt. Wie viele Firmen sind angetreten als Suchmaschinen oder als Bücherverkäufer? Und wie viel sind davon noch übrig geblieben? Und das ist die Gefahr, die ich auch bei KI sehe. Wer wird am Ende das Rennen machen? Und das ist ja auch ein großer Trugschluss unserer Branche, dass wir immer nur die Überlebenden vorgehalten bekommen. Ja, es gibt ja, hätte man vor 20 Jahren in Apple oder in Microsoft oder was, ja. Aber keiner sagt, hätte ich in Lycos oder in Alta Vista oder wo auch immer investiert, weil die sind nicht mehr da. Das heißt, unsere Branche ist ganz, ganz, ganz stark beeinflusst durch den Survivor-Bias, dass wir nur die Zahlen der Überlebenden sehen, aber nicht die ganzen Leichen, die den Weg pflastern. Und das ist etwas, was viele junge Anleger, auch wenn sie heute in die Börse gehen, oft sehen, dass ihnen gern diese Durchschnittsergebnisse vorgehalten werden, dass ihnen diese langfristigen Zahlen vorgehalten werden. Aber die sind etwas zu schön, weil in den Indizes, die nicht überlebt haben, nicht mehr drin sind. Und das macht es natürlich häufig etwas schwierig, dass man tatsächlich einen realistischen Blick auf diesen Markt bekommt.
Aber wenn du die jungen Anleger ansprichst, vielleicht mal auch noch die Jungen in der Branche, dein Rat an den Branchennachwuchs, welche Eigenschaften braucht man denn neben Fachwissen und Begeisterung noch, um in der Finanzwelt langfristig zu bestehen?
Ja, die wichtigste Eigenschaft, finde ich, ist, sich selbst verzeihen zu können. Weil ich kann den jungen Leuten jetzt schon sagen, ihr werdet Fehler machen. Es lässt sich nämlich nicht vermeiden. Es geht nicht anders. Und häufig scheitert man daran, dass man dann, wenn man Fehler später dann analysiert hat, sich die oft nicht verzeihen kann und sich dann abwendet beispielsweise. Ja, das war so, ach, Aktie, ich jetzt, oh, warum habe ich die Telekom-Aktie gekauft? Ich, Idiot, wäre ich nur im Sparbuch geblieben, ja? Und dann nie wieder Aktien angerührt hat und die ganze Performance der letzten 10, 20 Jahre verpasst hat. Man muss die Fähigkeit haben, sich zu verzeihen, weil die Entscheidungen, die man vor einiger Zeit getroffen hat, waren andere Voraussetzungen. Und das muss man können. Man muss zurückblicken können, muss sagen, ich habe damals unter bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen getroffen und diese Entscheidung war falsch. Aber ich verzeihe mir das und versuche heute ein besserer Anleger, ein besserer Investor zu werden. Und das, wenn man das kann, glaube ich, dann wird man A, zufriedener. Das hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun. Und zweitens scheitert man dann nicht an solchen Dingen, sondern man lernt etwas daraus auch für die Zukunft. Und das, glaube ich, fände ich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft auch für junge Anleger. Und by the way, die Jungen dürfen Fehler machen, weil die haben lange Zeit. Die können diese Fehler auch über die Zeit hinweg wieder ausgleichen. Auch gerade an den Kapitalmärkten spielt Zeit ja eine der wichtigsten Rollen. Das ist für ältere Investoren etwas schwieriger, wenn die anfangen dann zu zocken oder wenn sie bestimmte Wetten eingehen. Die haben nicht mehr die Zeit, womöglich das dann auszugleichen.
Was ist denn deine persönliche Definition von Erfolg und hat sich diese im Laufe deiner Karriere verändert?
Also natürlich ist ein junger Mensch Erfolg, wenn du sozusagen natürlich auch erstmal Geld verdienst, wenn du dann, für mich war Erfolg auch ein eigenes Unternehmen zu haben. Ich wollte auch immer tatsächlich selbstständig sein. Ich wollte selbst etwas bewegen, ich wollte etwas voranbringen. Ich will vorwärts gehen, ich will Dinge verändern, ich will Dinge angehen, ich will Dinge vielleicht neu andenken, will Impulse setzen. Ich will auch Menschen mitnehmen. Ich will, dass Menschen in sich selbst investieren, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie auch Verantwortung sowohl für ihr Leben, aber auch für die Arbeitsbereiche übernehmen, in denen sie tätig sind, dass sie Beziehungen mit Menschen pflegen, dass sie anderen zuhören, dass sie auf dem Stuhl des anderen Platz nehmen können, dass sie was mitnehmen von jemand anderem. Das sind alles so Dinge, die mich angetrieben haben. Und natürlich steht am Anfang, finde ich, da gehe oft noch dieser monetäre Gedanke auch dahinter. Natürlich auch Prestige. Ja, es ist toll, wenn man sich Unternehmer nennen kann und wenn man dann auch hofiert wird vielleicht. Gerade auch, du arbeitest bei der Presse. als ich meine ersten Interviews gegeben habe, hat mich das wahnsinnig stolz gemacht, dass ich dann gefragt werde, dass ich sozusagen, ich erinnere mich noch an mein erstes Fernsehinterview für NTV, wie nervös ich da gewesen bin und aber wie stolz ich gleichzeitig dann auch gewesen bin. Das waren die Ziele damals. Wenn ich meine Ziele heute anschaue, dann hat es natürlich viel, viel mehr mit tatsächlich persönlicher Zufriedenheit und Glück zu tun, vor allem auch mit viel Dankbarkeit, dass ich die Dinge alle machen konnte, die mir immer so viel Freude und Spaß gemacht haben, dass ich eine wahnsinnig tolle Familie habe, dass ich glücklich bin in einer Beziehung, dass ich in einem Umfeld in Frieden leben kann, also in einem Land, wo ich auch in Freiheit und Frieden leben kann, wo ich sozusagen selbst mein Leben in die Hand nehmen kann und gestalten kann. Das sind alles Dinge, die mir heute viel, viel wichtiger sind. Und jetzt kommt noch hinzu, mit höherem Alter auch, dass all das, was sich bei mir angesammelt hat, dass ich das auch unseren Jungen bei mir im Unternehmen auch weitergeben kann. Dass ich diese Geschichten von damals auch erzählen kann, dass ich Dinge vermitteln kann, dass ich auch andere antreiben kann, aus sich was zu machen, aus sich Dinge rauszuholen, vorwärts zu gehen. Das ist etwas, was mich heute sehr, sehr glücklich macht.
Wir haben jetzt über Dachfonds gesprochen, über Immobilienfonds, über Aktien. Vielleicht ein bisschen albern, aber mich interessiert mal deine Antwort. Wenn du dich selbst als Finanzprodukt beschreiben müsstest, welches Produkt wär's und warum?
Ich sag's einfach mal vorneweg. Ich würde sagen, ich bin ein klassischer Multi-Asset-Fonds. Aus dem einfachen Grund, ich bezeichne mich gerne als Universal-Dilettant. Und das klingt vielleicht, wenn man mir jetzt so zuhört, etwas despektierlich. Weil Dilettant ist ja vielleicht eher etwas, was jemand nicht so gut kann. Im Vergleich zu einem Profi oder zu einem Experten. Aber ich bin alter Lateiner und Delectare heißt sich erfreuen. Und ich erfreue mich immer sehr an dem, was ich tue. Und ich interessiere mich für unglaublich viele Sachen gleichzeitig. Und deswegen dieses Universal und Dilettant an sich erfreuen. Also ich erfreue mich gleichzeitig an ganz, ganz vielen Dingen. Deswegen habe ich ein Research-Institut, deswegen mache ich Asset Management, deswegen habe ich Bühnenauftritte, gebe Interviews, bin sozusagen auch noch in verschiedenen Gremien tätig und suche den nächsten Future Fundstar und was es alles so gibt. Und das halte ich eher für eine positive Eigenschaft und das würde wohl am ehesten vergleichbar sein mit einem Multi-Asset-Portfolio, wo alles Mögliche drin ist. Und ich rede jetzt nicht nur von Aktien und Anleihen, sondern ich rede auch von wirklich die gesamte Breite über Rohstoffe, über Kryptos, über Cash, über Immobilien, was es alles gibt. Mich interessiert eigentlich viel zu viel. Und die Leistung bei mir persönlich besteht darin, dass ich mich auch immer fokussiere auf die Themen, die jetzt gerade anstehen und nicht alles gleichzeitig machen möchte.
So ist das Leben als Tausendsasser. Du bist ja auch ein guter Tänzer, Whisky-Kenner und Anzugliebhaber, wie wir ja schon hatten. Und du bist auch noch gelernter Magier. Wenn du eine Sache in der Finanzbranche von heute auf morgen mit deinem Zauberstab ändern könntest, Volker, das als Abschlussfrage, welche wäre das?
Ja, ich würde mir wünschen oder ich würde verändern, dass wir in der europäischen Landschaft tatsächlich viel mehr ordentlich große Fonds haben, die nicht so, wie soll ich sagen, nicht so zerklüftet, nicht so kleinteilig unterwegs sind, sondern eine gewisse Qualität einfach haben, dadurch, dass wir viel weniger Fonds haben, aber dafür viel größere Fonds in dieser Form. Es würde sowohl den Asset Managern nutzen, die diese Fonds verwalten, als auch den Anlegern, die in diese Fonds investieren, weil wir dadurch einfach eine bessere Kosten-Performance-Verhältnis haben werden.
Also vermisst du ein bisschen die Zeit von damals aus Mannheim, wo 400 Fonds waren und heute gibt es über 10.000. Irgendwo dazwischen wäre ganz gut, meinst du?
Ja, könnte man fast so zusammenfassen. Wir haben eine Inflation an Fonds, wobei man dazu sagen muss, wenn man darüber schimpft, schau dir mal die Zertifikateindustrie an. Ja, da gibt es Hunderttausende von Zertifikaten.
Ist ja gut, dass du dich nicht als Zertifikat beschreibst.
Ja, ich bin ein Investmentfonds im besten Sinne. Warum? Ein Investmentfonds ist ein Sondervermögen, wie du weißt. Also genießt einen besonderen Schutz für Anleger. Den können wir nicht oft genug betonen, diesen Schutz. Und das ist etwas, worauf jeder eigentlich achten sollte, wenn er sein Geld investiert. Dass er, wenn er schon an den Kapitalmärkten, die per se ja Risiken haben, in Schwankungsformen, dass er dann wenigstens noch in einem Finanzprodukt ist, was sauber reguliert ist und vielleicht als Sondervermögen auch einen besonderen Schutz genießt.
Das sind die richtigen Worte zum Abschluss, Volker. Das Gespräch hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.